Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der Wärmepumpe und zwar dem Einbau im Bestand. Da haben wir festgestellt, dass es doch einige Mythen gibt, die wir da mal aus dem Weg räumen wollen bzw. aufklären wollen und Fakten über das Heizsystem der Zukunft. Ja, und das mache ich natürlich jetzt nicht alleine, sondern mit zwei Gästen, die ich eingeladen habe. Das ist einmal Sven Kersten und Danny Günther. Ja, wollt ihr euch einmal kurz selbst vorstellen? Das wäre klasse.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Danny Günther. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg und beschäftigen uns mit sehr vielen Fragestellungen rund um die Energiewende. Und in den letzten 15 bis 20 Jahren haben wir einen neuen Forschungszweig etabliert, wo es genau um diese Fragestellungen rund um die Wärmewende geht. Und mittlerweile sind es ungefähr 150 Personen, die hier im Bereich Wärmepumpen entweder im Detail oder in der Seite so ein bisschen mitarbeiten. Und genau, und ich selbst bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, wie gesagt, seit 15 Jahren im Institut und leite hier ein Team Wärmepumpen und Gebäudetransformation.
Ja, dann kann ich mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Sven Kersten. Ich arbeite für die Niebe-Gruppe. Das ist eine Gruppe von Wärmepumpenhersteller. Der Hauptsitz ist in Småland, in Südschweden. Deswegen, bin überzeugter Wärmepumpenmensch, weil auch in Schweden, auch in kalten Ländern funktionieren Wärmepumpen ganz hervorragend. Ja, zur Gruppe gehören insgesamt sehr viele Hersteller. Das ist nicht nur die Firma Niebe, das ist auch Waterkotte, Alphanatec, Dovelan und. Wir haben über 20.000 Mitarbeiter weltweit. Und wir können Wärmepumpe.
Sehr schön. Beste Voraussetzung also für die heutige Podcast-Aufnahme. Ja, dann würde ich direkt mal loslegen und ganz frei heraus fragen, wie funktioniert eigentlich der Einbau einer Wärmepumpe im Bestand? Kann man das so einfach beantworten?
Jo, einfach machen. Ja, also es ist einfach das Vorurteil da, dass Wärmepumpen eben nur in Neubau gehen, nur mit Flächenheizung gehen, also Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. Das ist für mich nicht maßgeblich, jetzt einfach aus der praktischen Seite. Wir können ja gleich noch von Danny Günther noch vieles aus der Messtechnik auch erfahren, wie es sich dann umsetzt. Tatsache ist, die Vorlauftemperatur ist maßgeblich. Das kann man vorher ausprobieren in seinem Gebäude. Einfach mal die Vorlauftemperaturen über die Heizkurve so einstellen, dass man, ich sag mal, so bei 50, 55 Grad ist. Dann alle Thermostatventile aufdrehen und gucken, wie sich die Raumtemperaturen entwickeln. Das habe ich in meinem Haus so gemacht. Mein Haus ist von 1909, also sehr, sehr alt. Habe
sehr alt,
Stahlrippenheizkörper, habe das so ausprobiert und es hat in fast allen Räumen funktioniert. In einzelnen Räumen musste ich die Heizflächen etwas vergrößern und das war eigentlich schon alles. Also eigentlich keine große Kunst, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie die Wissenschaft das sieht.
Ich würde da ein bisschen unterscheiden, ne? Ob wir im Einfamilienhausbereich oder im Mehrfamilienhausbereich unterwegs sind. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt beim Häuselbau im Einfamilienhausbereich und wir hatten vorher auch, ich sag mal, den Öltank da drin stehen, der raus muss. Das heißt, wir haben kein Platzproblem. Wir haben hoffentlich auch genügend Abstand zum Nachbarn, um beispielsweise, wenn wir eine Luftwärmepumpe einsetzen, keine Schallproblematiken bekommen. Dann bin ich halt auch total bei Herrn Kersten, kein Thema. Es muss halt Platz für die Wärmepumpe, für gegebenenfalls zusätzliche Hydraulikspeicher und so weiter da sein, die Wärmequelle. Sei es Erdreich oder Luft, muss halt akquirierbar sein. Ganz anders sind jetzt gerade unsere Erfahrungen im Mehrfamilienhausbereich tatsächlich. Da sind wir gerade an zwei Mehrfamilienhäusern in Karlsruhe dran, wo wir dann schon auch relativ schnell in eine Platzproblematik reingelaufen sind.
Mhm, ja,
also
warum?
Wir haben ein sehr, sehr großes Gebäude mit 30 Wohneinheiten, weil wir vorher halt einen Heizkessel da drin hatten. Der hatte meinetwegen 150 kW Leistung, war maßlos überdimensioniert, aber hat im Prinzip keinen Platz beansprucht. Das ist, und jetzt fangen wir halt an und gehen wir mit einer Wärmepumpe rein und dann brauchen wir in dem Leistungsbereich, wir haben dann 80 kW Heizleistung an Wärmepumpe verbaut und dann haben wir halt dann drei Speicher, 1000 Liter drinstehen. Das nimmt ein bisschen Platz weg. Ja, und da mussten wir dann auch ein bisschen kreativ werden, haben Fahrradkeller beispielsweise umgewidmet, dafür musst du dann halt für die Fahrräder im Neubau vor dem Gebäude gemacht werden. Wir hatten uns auch viele Gedanken zu den Wärmequellen gemacht. Wir haben dann in dem einen Gebäude eine Kombi-Wärmequelle installiert, wo wir Luft und Erdreich miteinander kombinieren. Und bei dem anderen haben wir eine PVT-Anlage genutzt als Wärmequelle, also schon noch eher innovativere Lösungen und haben damit im Prinzip einen Prototypen, eigentlich sind es gar keine Prototypen mehr, weil im Prinzip insbesondere die PVT-Wärmepumpe ja auch von der Stange verfügbar ist, inklusive der Wärmequelle, ja einfach mal gute Lösungen erzielt, um auch diesen Herausforderungen da Platz für Wärmequellen, Schaltthema und so weiter auch gerecht zu werden. Aber wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen schon auch als eigene Disziplin, je nachdem, welchem Bestandsgebäude man begegnet. Und das ist halt auch sehr, sehr breit. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt werden wir im Laufe des Gesprächs noch weiter vertiefen.
Ja, gerne. Ja, wenn ich das so höre, dann frage ich mich schon ein bisschen, warum es trotzdem so viele Mythen und auch Falschinformationen über den Einbau von Wärmepumpen im Bestand gibt. Also kann gesagt werden, warum das so ist? Also welche sind überhaupt die größten Mythen? Vielleicht können wir da mal mit anfangen.
Ja, ich muss mich da leider jeden Tag mit beschäftigen. Ich halte ja auch viele Vorträge, auch für Endkunden, auch viel für den VDI. Und das sind immer wieder die gleichen Punkte. Und warum sind die auf dem Tisch? Das liegt einfach daran, dass wir natürlich auch eine gewisse Konkurrenz haben in den Heizsystemen. Das ist einfach so. Jeder möchte sein Heizsystem natürlich an den Markt bringen, verkaufen oder auch, ich sag mal, die Marktanteile halten. Und wir sind jetzt gerade in so einem Transformationsprozess. Das heißt, viele bisherige Heizungssysteme, die fossil waren, würden jetzt dauerhaft ja auf Elektro umgestellt werden, auf Wärmepumpen oder auf andere Technologien. Das ist gerade ein Punkt, wo viele Leute, ich sag mal so, diesen Wechsel verzögern wollen, verunsichert sind, nicht genau wissen, was Sache ist. Die Politik hat uns leider auch nicht immer geholfen, weil dort ja auch aus parteipolitischen Gründen auch gewisse Fakten, die keine Fakten waren, in den Raum gestellt wurden. Und deswegen bin ich ja so dankbar, dass wir heute das wirklich mal ein bisschen hier aufräumen können. Und ich sage mal, die Wärmepumpe geht in jedem Gebäude, wenn man eben, und das haben wir ja gerade schon so ein bisschen rauskristallisiert, guckt, welche Wärmequelle, welche Vorlauftemperaturen, Platzverhältnisse. Aber dafür sind wir alle Ingenieure und sind natürlich auch genau, wenn es, ich sage mal, wenn es einfach ist, ist es langweilig. Und wir als Ingenieure freuen uns ja über die Herausforderung. Und eigentlich findet man immer Lösung. Und wenn es nicht allein die Wärmepumpe ist, kann es ja auch in einem hybriden System funktionieren. Das heißt, zusätzlich noch der Gasölkessel stehen bleiben und zusätzlich eine Wärmepumpe einbauen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, es finden sich Lösungen.
Noch Ergänzung?
Ja, kann ich mich stark anschließen. Wir haben das ja mal, also was wir im Prinzip seit 20 Jahren machen im Fraunhofer-Institut, ist, dass wir diese Technologie im Feld uns anschauen. Also wir gehen da raus, machen breit angelegte Feldtests, teilweise mit über 100 Wärmepumpen pro Projekt und schauen uns an, wie ist die Effizienz dieser Anlagen auch tatsächlich. So. Und das haben wir meistens im Einfamilienhausbereich gemacht und unser zuletzt abgeschlossenes Projekt hatte auch den Bestandsgebäudebereich als Fokus gehabt. Und da haben wir dann am Ende so knapp 50 Wärmepumpen gemessen, Großteil davon waren Außenluftwärmepumpen und haben dann am Ende des Projektes mal diese Ergebnisse, die wir hatten, also sowohl welche Temperaturniveaus, welche Effizienzwerte, in dem Fall die Jahresarbeitszahl, plus die Eigenschaften dieser Anlagen, also wurde das Gebäude saniert, ja, nein, welche Wärmeübergabesysteme, ob Flächenheizung oder Heizkörper und so weiter, alles mal nebeneinander gestellt und nach Baualtersklassen sortiert. Und das Interessante war dann am Ende, dass wir im Prinzip alle Ergebnisse fast die identischen Ergebnisse in allen Baudas-Klassen gesehen haben. Mhm. Also wir haben, um das vielleicht noch ein bisschen breiter zu machen, wir haben in diesem Projekt, insbesondere für diese Luftwärmepumpen, so mittlere Arbeitszahlen von ungefähr 3 ermittelt. Das heißt also, 1 Kilowattstunde Strom stecke ich rein und 3 Kilowattstunden Wärme komme ich raus. Mit einer Bandbreite von vielleicht 2,4 bis 3,6, 3,8, ne, wenn man mal so die Extremwerte rausschneidet. Und das Spannende war, wenn man dann in die Baualtersklasse reingeguckt hat, hat man in jeder Baualtersklasse auch in einem älteren, von beispielsweise bis 48 oder von 49 bis 1979, überall die gleichen Ergebnisse gefunden.
Okay.
So. Und das ist das, was ich glaube auch Herr Kersten versucht hat zu sagen, es ist total wichtig, sich jedes Objekt einzeln anzuschauen. Also wie sind die Voraussetzungen? Wurde es es ist beispielsweise ein Gebäude von vor Wärmeschutzverordnung 77, als wir das erste Mal in Deutschland überhaupt irgendeine Art von Wärmeschutzvorgaben für Gebäude hatten. So, dann kann es aber auch sein, insbesondere wenn sie sehr alt sind, die Gebäude, dass bereits schon mal was gemacht wurde. Ne? Ein Fenstertausch, vielleicht doch schon mal eine Dämmung aufgebracht. Da ist es halt schon auch wichtig zu sehen, dass sich das ein Experte mal anschaut. Im besten Fall auch nochmal neu rechnet. Ne? Kann man ja auch machen. Man kann ja auch im besten Fall eine raumweise Heizlastberechnung machen, um es wirklich zu schauen. Wie kriege ich auch die Vorlauftemperatur nochmal weiter runter, indem ich beispielsweise in kritischen Räumen Heizkörper austausche. Genau, so. Und ich glaube, wie man es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen kann, ist, dass es, auch wenn ich mich da wiederhole, es ist für mich eigene Disziplin, aber die Tools und die Methoden und insbesondere im Einfamilienhausbereich sind auch die technischen Lösungen alle vorhanden. So, ne? Mhm. Man muss bloß vor allen Dingen Akteure finden, die einem da wirklich auch gut helfen können, gut beraten können. Es gibt immer mehr Schulungen rund um das Thema. Mittlerweile sind ja auch sehr, sehr gut besucht bis überrannt, ne? Ja. Also von den vom Fachhandwerk. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich da in gute Hände begibt.
Ja, apropos Akteure, wo finde ich die? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das mir gerade anhöre und jetzt mal schauen möchte, wer kann mich unterstützen, gibt es eine Seite oder irgendeine Liste, wo ich mich informieren kann?
Ja, wenn ich da direkt was sagen darf, ich bin ja auch im VDI 4645 Richtlinienausschuss drin, bin auch dort zugelassener Referent, mache also genau diese Schulungen. Und der VDI selber hat dann für Leute, die die Schulung durchlaufen haben und entsprechend dort auch eine Prüfung gemacht haben, eine Seite, wo die gelistet sind. Zusätzlich hat es das auch der Bundesverband Wärmepumpe, das ist so eine Kooperation zwischen beiden. Das heißt, auf jeweiligen Seiten findet man auch eine Liste von Experten, die das gut können. Aber es hilft natürlich auch, in der Nachbarschaft rumzufragen, wer hat schon eine Wärmepumpe, wer hat das installiert, wie zufrieden ist man? Und dann kommt man eigentlich auch ganz gut an die Fachleute, die wir brauchen.
Ja, perfekt. Also die Listen packen wir auch gerne in die Shownotes. Also dann gerne mal bei uns reinschauen. Dann kann man da direkt Hilfe finden. Ja, das fällt vielleicht gar nicht mal so leicht, aber vielleicht könnt ihr die Top 3 Mythen der Wärmepumpe im Bestand nennen.
Was mir zuerst einfällt, ist, es geht nicht ohne Fußbodenheizung, Luftwärmepumpen funktioniert nicht, Wärmepumpen sind Stromheizungen. Das ist so das Erste, was mir immer durch den Kopf schießt, wenn ich das höre.
Ja, das ist alles nicht richtig.
Und da gibt es auch noch mehr. Es gibt,
ich habe es jetzt mal reduziert.
Wärmepumpen nutzen ausschließlich Kohlestrom. Aber auch, wo die Wärmepumpe vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr positiv wegkommt, ist, die Wärmepumpe kann zusammen mit einer PV-Anlage und einer Batterie energieautark betrieben werden. Auch Quatsch.
Das also, stimmt alles nicht.
Okay. Nachts mit dem PV-Strom, da haben wir noch Schwierigkeiten.
Genau. Dann,
ja. Genau. Aber wie begegnet man dem? Also wenn so viel davon im Umlauf ist, also ich habe das auch schon alles überall mal irgendwo gelesen, Wie kann man da Aufklärung betreiben? Also klar, sowas wie heute, dass man jetzt sowas spricht, ne, und einen Podcast macht zum Beispiel, aber ja, wie kann man da überhaupt gegenkommen?
Aufklärung. Ja, also ich glaube, dass wir halt auf den Basis dieser vorhin angesprochenen Feldtests eine sehr, sehr gute Datengrundlage haben. So. Also wir können die meisten dieser Fragen oder eigentlich fast alle dieser Fragen jetzt auch begegnen im Rahmen oder mit diesen Ergebnissen, die wir da erzielt haben. Also wir haben wenn ich jetzt einfach mal Mythos Fußbodenheizung aufgreife, ne? Wärmepumpen funktionieren mit Fußbodenheizungen ausschließlich, dann komme ich wieder auf das Thema von vorhin zurück, als ich gesagt habe, wir haben die Ergebnisse, die Messergebnisse für alle Wärmepumpen plus Eigenschaften, Gebäude, Wärmeübergabesysteme, alle in eine Grafik nebeneinander gestellt und wir sehen in allen Gebäudetypen im Prinzip das etwas Ähnliches. Da muss man zuerst mal sagen, dass wir im Bestandsgebäudebereich in der Regel oder sehr, sehr häufig kombinierte Wärmeübergabesysteme haben, also sowohl sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörpersysteme, dass wir, wenn wir uns die also das ist das eine, da haben wir ein paar wenige mit Fußbodenheizung, dann haben wir ein paar, die ausschließlich mit Heizkörpern betrieben werden und schon das gibt hier im Prinzip wieder, weil ich ja vorhin gesagt habe, wir haben in allen Bauerdas-Klassen und bei allen Anlagen im Prinzip alle Eigenschaften gesehen und alle Ergebnisse im Blick auf Effizienz und erforderlichen Vorlauftemperaturen für die Raumheizung. Genau, kann man das auch schon mal entkräften. So, ne? Wir haben teilweise Anlagen im Feld gemessen, wo diese Heizkörper mit Temperaturen betrieben werden, die man, ich sag mal, eher in dem Bereich von Fußbodenheizungen verorten würde. Ne? Das ist auch möglich. Plus natürlich, dass man Heizkörper auch zusätzlich noch mit diesen Gebläse, da macht man Gebläsekonvektoren draus, ausstatten könnte, um mit der Temperatur noch weiter runterzukommen. So, also wir haben da einen sehr, sehr großen Überlappbereich. Also man kann auch nicht sagen, Fußbodenheizungen werden bei 30 bis 35 Grad betrieben und Heizkörper von 50 bis 70 Grad. Also wir haben einen sehr, sehr großen Mischbereich und dann sind wir da bei dem Thema, dass man sich die individuell anschauen muss. Mhm. Also das zum Thema Fußbodenheizung.
Ja, und das Thema, dass es nicht warm wird, ne, weil es hier im Winter draußen kalt ist mit einer Luftwasserwärmepumpe, ist auch wieder so ein typischer Mythos, der kommt mir auch immer regelmäßig entgegen. Und tatsächlich ist, ich darf ja für ein skandinavisches Unternehmen arbeiten und gerade in Nordskandinavien ist es sehr kalt, da sind es minus 25 Grad und trotzdem werden dort sehr viele Luftwasserwärmepumpen eingesetzt. Und dann fragt man sich, warum klappt das da? Und das liegt einfach daran, dass wir in der Wärmepumpe ja einen Kältekreislauf haben, ein Kältemittel haben, was eben bei minus 40 Grad schon verdampft. Das heißt, diese Temperatur muss höher sein als minus 40 Grad, damit der Prozess funktioniert. Und ganz ehrlich, in Deutschland minus 15 Grad, minus 25 Grad, das sind schon so unsere Extremtemperaturen. Und das reicht aber immer noch aus, um diesen Wärmepumpenprozess ans Laufen zu kriegen. Mhm. Und das ist einfach so auch ein typisches Argument von Leuten, die einfach Angst haben, wenn es draußen kalt ist, funktioniert es nicht. Und ich betreibe ja oder beheize mein Haus seit über 10 Jahren mit einer Luftwasserwärmepumpe, die ist allerdings innenstehend und Heizkörpern. Und es funktioniert sowieso. Meine Jahresarbeitszeit, wenn ich das noch so sagen darf, liegt so zwischen 3,4 und 3,6 fürs Heizen. Das ist schon ein sehr guter Wert für mein wirklich sehr altes Haus von 1909. Und das zeigt, man muss auch in Deutschland keine Angst haben, dass es nicht warm wird. Das ist auch so ein typischer Mythos, der immer so durch die Gegend geistert.
Verstehe. Ja, ich würde jetzt mal gern zu den Kosten kommen. Also kann man mal so eine Rechnung aufmachen, was das jetzt für den Endverbraucher kosten würde?
Wir haben ja gerade schon gehört aus den ganzen Untersuchungen vom Fraunhofer, von Dani Günther, dass, ich sag mal, die Voraussetzungen ja sehr unterschiedlich sind. Also muss man immer gucken für jedes Objekt, was haben wir für einen Aufwand, für einen technischen Aufwand, was müssen wir austauschen, was müssen wir wechseln. Ich denke mal, so eine typische Einfamilienwohnhaussituation, vorhandene Ölheizung wird durch eine Wärmepumpe ersetzt, liegen wir irgendwo zwischen 25.000 und 35.000 Euro, was die Kosten betrifft. Mhm. Das ist natürlich erstmal viel Geld. Jetzt haben wir aber auch eine sehr wunderbare Förderung, die irgendwo mit 30% beginnend ist und bis zu 70% hochgeht, aber wir gehen mal im Durchschnitt von, ich sag mal, 50-55% Förderung aus, dann sieht das schon ganz ordentlich aus, was wirklich dann an Kosten noch überbleibt. Aber man muss jetzt auf die laufenden Kosten auch gucken, also auf die Energiepreise. Und da wissen wir alle, dass Öl und Gas dauerhaft durch die CO2-Bepreisung und Besteuerung teurer sein wird. Es gibt ja jetzt auch schon Ankündigungen von Versorgern, dass sie im nächsten Jahr die Preise anheben werden. Und der Strompreis, und das ist interessant, ist in letzter Zeit gesunken. Das heißt, wenn man sich jetzt auf Vergleichsportalen umguckt, ist man beim Strompreis für Wärmepumpen irgendwo zwischen 20 und 25 Cent pro Kilowattstunde. Das ist im Momentan, was natürlich in 5 oder 10 Jahren sein wird, wissen wir nicht ganz genau. Wir gehen aber davon aus, dass die Strompreise nicht so stark steigen werden. Und wenn man sich eben überlegt, dass ein Teil Strom 3, irgendwas Teile Wärme macht, kann man also diese 20, 25 Cent durch 3, irgendwas teilen und dann hat man ungefähr den Preis pro Wärmeeinheit. Und ich mache es bei mir noch ein bisschen anders mit meiner Wärmepumpe. Ich habe einen stundenflexiblen Tarif. Das ist das, was wir ab nächstes Jahr immer mehr bekommen werden von Energieversorgern. Das heißt, ich entscheide zu jeder Stunde, ist der Strompreis hoch, geht die Wärmepumpe nicht an, ist der Strompreis niedrig, dann geht es hier an. Wenn er sehr niedrig ist, mein Rekord liegt bei 4 Cent, kompletter Strompreis mit allen Abgaben, dann wird natürlich richtig, ich sag mal, richtig das Haus richtig aufgeheizt und auch ein bisschen Wärme natürlich im Gebäude gespeichert. Und das sind so Modelle, die auch gerade die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen in Zukunft, glaube ich, noch verbessern werden.
Mhm. Ja, danke für die Einschätzung. Ist, glaube ich, auch sehr hilfreich für die Einordnung. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was alles möglich ist und was es für Vorteile gibt. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal darauf zu sprechen kommen, wo es noch Herausforderungen gibt. Also was sind so vielleicht aktuell noch die Challenges? Wo kann man sich noch verbessern?
Ich glaube, um das Bild, was den Gebäudebestand angeht, noch rund zu machen, müssen wir auf jeden Fall über die Worst Performing Buildings sprechen. Ja, also es gibt in Deutschland auch einfach Gebäude, die sind halt energetisch, aus energetischer Sicht sehr, sehr schlecht. Wir reden da von über 250 Kilowattstunden Quadratmeter Jahr und noch mehr. Da gibt es ja auch eigene Förderrichtlinien zu dem Punkt, wenn man die jetzt wirklich mal so bewusst rausgenommen hat. Da würde ich jetzt mal nicht einfach so hingehen und sagen, mit ein bisschen Heizkörpertausch baue ich dann eine Wärmepumpe ein, die dann auch eine Effizienz von 3 hat, wo wir dann in einem sicheren Bereich sind. Das ist nicht allzu wenig. Ich habe jetzt gerade schon eine Zahl von 20% im Hinterkopf. Kerstin, korrigieren Sie mich, wenn Sie andere Informationen haben. auf die das zutrifft. Und genau, und da muss dann auf jeden Fall auch eine Hüllsanierung stattfinden. Ja, da muss man wirklich das gesamte Gebäude anfassen. Genau, das muss man auf jeden Fall mit erwähnen.
Mhm. Ja, da würde ich etwas widersprechen. Es macht keine Pauschalisierung, macht keinen Sinn, auch nicht. Aber ich wohne ja in so einem Worst-Berlin-Gebäude. Das heißt, die 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, wäre schön, wenn ich die erreichen würde. Ich liege eher noch eigentlich rein rechnerisch noch drüber. Aber bei mir ist halt die Besonderheit, dass ich eine sehr massive Bausubstanz habe. Also sehr dicke Wände habe, 60er Wände im Erdgeschoss, 40er Wände im ersten Geschoss. Und ja, tatsächlich ist es so, man muss immer gucken, wie so ein Gebäude auch wirklich sich energetisch verhält. Ich habe den großen Vorteil, dass ich ein Reihenhaus bin, einseitig angebaut bin, also schon mal eine warme Wand habe. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Mein oberes Geschossdeck ist natürlich gedämmt, weil es ja auch die Vorschrift so hergibt. Und ja, interessanterweise, ich brauche ungefähr 25.000 Kilowattstunden bei 150 Quadratmetern Wohnfläche und schaffe das mit ungefähr 6.000 plus minus Kilowattstunden Strom. Das ist natürlich kein Neubauwert, das ist aber für einen Bestandswert eigentlich schon auch ein sehr guter Wert. Also deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig bei Pauschalisierung. Aber klar, da hat Dani Günther völlig recht. Es gibt natürlich die Gebäude, die mit dünnen Wänden, ich sag mal L5er Wände, Fachwerkhaus, da zieht sowieso durch und so weiter und so fort. Die muss man sich energetisch sehr, sehr genau angucken. Aber das ist eben genau das Thema. Alte Gebäude sind nicht pauschal nicht geeignet, aber man muss natürlich auch Leute haben, die sich mit alten Gebäuden auskennen und deswegen auch wirklich nochmal der Hinweis auf die Fachleute. Es macht keinen Sinn, einen Fachmann dazu zu holen, der mit alten Gebäuden überhaupt keine Erfahrung hat und auch mit Wärmepumpen vielleicht keine Erfahrung hat. Der würde natürlich nie auf die Idee kommen, überhaupt eine Wärmepumpe zu empfehlen. Und wenn er das machen würde, würde ich schon sagen, ob das wohl die beste Jahresarbeitszahl später geben wird, das wage ich zu bezweifeln. Also gute Fachleute, individuell gucken, passt das aufs Objekt. Und ich habe an meinem Gebäude, an der Gebäudehülle nichts verändert. Also außer die oberste Geschossdecke, das kam natürlich als Regelung dazu, das habe ich gemacht. Ansonsten habe ich an meiner Gebäudehülle nichts verändert.
Mhm. Gut. Genau. Und im Zuge dessen kann man halt auch gucken, dass man ein auch ein zeitgemäßes Gerät installiert. Ja, das ist, wir bekommen ja tagtäglich, also insbesondere als wir die Diskussion rund ums GEG hatten, mein Telefon stand nicht mehr still, weil halt Privatmenschen die ganze Zeit angerufen haben, gefragt haben, was sie tun sollen. So, und da versucht man sich ja schon so ein paar Faustregeln irgendwo abzuleiten. Und eine davon war natürlich, schauen Sie sich mal an, dass Sie sich auf jeden Fall ein Gerät nach Stand der Technik installieren lassen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Ne? Jedes Gerät wird auf Effizienz hin geprüft. Das ist alles normiert. Und dann kann man schon mal gucken, dass man erstmal da ein gutes Gerät halt erstmal installiert, weil sich das nämlich dann wirklich eins zu eins dann auch in der Effizienz, in der Jahreseffizienz im Feld widerspiegelt und dann die entsprechenden ökologischen und ökonomischen Kennwerte darauf ja dann auch basieren.
Ja, und da, wenn ich das ergänzen darf, wir haben gerade so ein bisschen auch bei den Wärmepumpen den Übergang zu einem neuen Kältemittel, zu natürlichen Kältemittel, das ist das Kältemittel Propan R290, das wird jetzt sehr vermehrt eingebaut, beziehungsweise viele Geräte werden eben dahin entwickelt, dass sie auf R290 umgestellt werden, um einfach dort auch mit natürlichen Kältemitteln eben wenig Umweltbelastung zu haben. Und die können, was Vorlauftemperaturen betreffen, können die etwas höhere Vorlauftemperaturen, als das zum Beispiel noch meine Wärmepumpe kann. Das ist einfach technisch wieder der Fortschritt, was uns das Leben erleichtert für den Einsatz von Wärmepumpen. Früher hatten wir immer das Problem, dass wir die Trinkwassererwärmung, wir müssen in Mehrfamilienwohnhäusern gewisse Temperaturen ja einhalten, um die Trinkwasserhygiene hinzubekommen. Das haben wir früher nie im reinen Wärmepumpenbetrieb geschafft, sondern nur eben mit einem Elektroheizstab als Zusatzwärmequelle. Und das funktioniert jetzt mit neuen Propanmaschinen schon wieder besser. Also da ist immer wieder eine neue Technologie, die uns auch eine bessere Effizienz verspricht. Und ich sag mal so, die Robustheit der Wärmepumpe für verschiedenste Anwendungen vergrößert. Das heißt, wir können diese Wärmepumpen jetzt viel besser einbauen, als es noch vor 10 Jahren die Wärmepumpe, das passt. Aber da ist auch nicht viel Luft, was die Vorlauftemperatur betrifft. Das heißt, wenn ich bei mir, wenn es kalt ist, mit 50, 55 Grad Vorlauftemperatur mein Heizsystem betreibe, dann darf es auch nicht noch viel kälter werden, weil mehr schafft die Wärmepumpe nicht, ne, von den Vorlauftemperaturen. Mhm. Und da hat sich doch technisch auch wieder was entwickelt.
Sehr schön. Jetzt frage ich erstmal Sven Kersten. Wie ist denn beim NIBE die Wahrnehmung und Einschätzung unserer aktuellen Energiepolitik?
Ja, das Leben könnte schön sein. Und dann kam im Herbst letzten Jahres die Politik auf die Idee, sich die Wärmepumpe auszuerkoren als, ich sag mal, als Thema, um damit Wahlkämpfe zu machen. Und leider auch sehr populistisch. Das heißt, es ging gar nicht mehr um Fakten, sondern es wurden einfach wild, wir hatten auch über die Mythen schon gesprochen, da einfach Themen reingehauen, um einfach politisch, ich sag mal so, Arbeit zu machen. Politische Arbeit ist eben auch den, ich sag mal, als Koalition natürlich die Regierung anzuschießen und Ähnliches. Das ist sehr massiv passiert worden, ist auch medial unterstützt worden von einzelnen Verlagen, die dort sehr aktiv waren. Ich will da jetzt auch keine Namen nennen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Wärmepumpenabsatz extrem eingebrochen ist. Das heißt, wir haben Rückgänge von über 50%. Die Wärmepumpe-Branche, die Hersteller mussten Leute in Kurzarbeit schicken, zum Teil Leute entlassen. Und das darf ich mal ganz vorsichtig nicht nur der Politik, aber auch der eben der politischen Situation, wie sie eben im letzten Jahr dann dargestellt worden ist, beziehungsweise herausgefordert ist, unterstellen. Also es wäre schön gewesen, wenn man über Fakten gesprochen hätte. Es gibt immer Punkte, die man besser machen kann. Es gibt immer auch politisch verschiedene Ansichten über irgendwelche Technologien, die jetzt zukünftig uns retten sollen und Ähnliches. Aber es wurde leider auch sehr vieles an Verunsicherung geschaffen. Und das ist natürlich sehr traurig. Gerade als Hersteller haben wir da sehr drunter zu leiden. Wir sehen natürlich wieder Licht am Horizont. Wir sind natürlich immer Optimisten und wir sehen auch, dass die Zahlen sich jetzt im Herbst wieder etwas erholt haben. Ja, aber wir kommen von einem sehr hohen Wachstum und sind dann wieder direkt eingebrochen und hoffen, dass wir jetzt ein stetiges, gesundes Wachstum bekommen. Und das wäre so die große Hoffnung, die wir da haben dürfen.
Welche Fakten wurden da ignoriert aus Ihrer Sicht?
Ja, es wurde dann gesagt, eine Wärmepumpe kostet über 300.000 Euro, wenn man die in ein Familienwohnhaus einbauen will, weil man muss erst das gesamte Haus verändern, alles auseinanderrupfen, alles dämmen, alles komplett neu machen, was natürlich Blödsinn ist, haben wir ja jetzt auch schon in verschiedenen Punkten auch widerlegt. Und dann ging es darum, dass Wärmepumpen sowieso nicht funktionieren. Da ging es dann darum, dass der Strompreis ja viel zu hoch ist. Wir hatten eben die Energiekrise, wo wir die Strompreisdeckel auf 40 Cent hatten. Das war natürlich auch ein sehr hoher Strompreis, der mittlerweile auch schon wieder ganz anders aussieht. Dann gab es einen Run auf Ölheizung. Das muss man sich jetzt mal auch vorstellen. Alle sind froh, wenn sie die Ölheizung aus dem Haus verbannt haben, so wie früher die Nachtspeicherheizung. Und auf einmal wollten alle wieder Ölheizung haben, weil es einfach die Situation der Energiekrise war, dass man sagt, also das, was ich im Heizöltank habe, das habe ich, das kann mir keiner wegnehmen. Ne? Das kann ich dann auch fürs Heizen meines Gebäudes nehmen. Also es gab dann aus verschiedenen Situationen sehr absurde Reaktionen der Leute, was sie dann auch gemacht haben. Und da hätte Politik einfach klare Worte finden müssen und sagen müssen, nein, das ist gerade mal ein Fehlschluss, so funktioniert es nicht, sondern die Zukunft gehört eben zum Beispiel der Wärmepumpe und anderen erneuerbaren Technologien. Und da ist eine klare Aussage nicht getroffen worden.
Okay, ja, danke. Dann würde ich jetzt Danny Günther fragen, wie sieht das beim Fraunhofer aus? Die gleiche Frage.
Ich denke, was es dann braucht, ist erstmal Kontinuität. So, das ist das, was total wichtig ist, ist jetzt wirklich zu sagen, wir brauchen einen Rahmen, der mal konstant bleibt. Das war jetzt wirklich ein wahnsinniges Hickhack, das, was Herr Kersten gerade angesprochen hat, auch diese, ich sag mal, mediale Beschallung des Themas. Wir haben das auch mal ausgewertet, weil uns das wirklich interessiert hat. Wir haben dann mal geschaut, in einem gewissen Zeitraum, welche Artikel dann tatsächlich im Netz oder in den Printmedien kursiert sind. Und es waren im Prinzip durch die Bank nur tendenziöse Berichterstattung. Es war nichts Ausgewogenes wie im Sinne von, ja, okay, das ist eine Wärmepumpe, so funktioniert eine Wärmepumpe, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Das gab es im Prinzip fast gar nicht in dieser Zeit. Und wenn ich von tendenziös spreche, dann meine ich halt auch in negative Richtung in der Regel. Und das hat uns dann das Leben auch wieder wahnsinnig schwer gemacht. So, das, genau. Also es braucht, ich hoffe, dass wir das wirklich übersprungen haben, dass wir jetzt, sagen wir, jetzt auch das Gag ist durch, das Heizungsgesetz ist durch, die Regeln stehen, die Fördermechanismen sind da, und die Fördermechanismen sind sehr, sehr wichtig, vielleicht auch da nochmal angeschlossen an das, was Herr Kersten vorhin gesagt hat mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Wir haben das auch mal wissenschaftlich aufbereitet im Rahmen des Ariadne-Projektes und haben dann auch diese verschiedenen Heizungstechnologien, so wie sie nicht mehr erlaubt sind, aber auch wie sie jetzt erlaubt wären, mit Wasserstoff- und Biogaslösungen, mal Wärmepumpenlösungen gegenübergestellt. Und ja, die Wärmepumpen haben da einen kleinen Vorteil, aber wichtig ist, den CO2-Preis dabei zu berücksichtigen und die Förderung. Ja, sonst würden wir da im Prinzip nicht rauskommen. Und da ist es halt auch wichtig, dass die Politik sich dann auch überlegt, in welche Richtung es gehen soll. Und ich lese immer wieder raus, ja, die Sektorenkopplung ist gewünscht. Wir wollen die Sektoren Mobilität als auch Gebäudeheizung mit dem Sektor Stromproduktion koppeln. So. Und wenn man dann so ein Hemmnis hat, wie zum Beispiel den Endenergiepreis-Spread zwischen Gas und Strom, der zwar jetzt besser geworden ist, dann muss man auch wirklich schauen, dass es weiterhin attraktiv bleibt. So, der Kunde entscheidet, das ist total wichtig, oder der Anlagenbetreiber entscheidet in 99 von 100 Fällen auf Basis von ökonomischen Kennwerten. Das ist einfach so. Das sehen wir auch auf Befragungen von unserer Seite. Es ist wichtig, dass es passt. Ökologie ist ganz nett an der Seite, aber wichtig ist, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Genau, und da der Hebel liegt, ist eigentlich ganz klar, wenn man sich die Zusammensetzung des Strompreises und des Gaspreises anschaut, da ist eigentlich bei den Stromkosten, die dafür notwendig sind, um Strom zu erstellen, das ist ein kleiner Part davon, was da in diesem Strompreis drinsteckt. Da kann man, glaube ich, dann den Ball auch an den Gesetzgeber zurückspielen, dass da im Prinzip die Mechanismen so greifen in Zukunft, dass dieser Endenergiespread so ist, dass man tatsächlich auch in diese Sektorenkopplung gern auch reingehen möchte, beziehungsweise das auch umsetzen möchte, als Glied am Ende der Kette als Anlagenbetreiber und auch wirklich mitzumachen.
Ja, super, danke für die Einschätzung. Ja, jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Ende des Podcasts und da fragen wir gerne immer auch nochmal Richtung Zukunft gedacht, so eine kleine Prognose ab. Und da habe ich mir die Frage ausgedacht, wie kann Deutschland in puncto klimaneutrale Heizsysteme in den nächsten Jahren aufholen?
Ja, wenn ich da das Intro machen darf, Tatsache ist, die Rahmenbedingungen, hatten wir gerade schon gesagt, müssen wirklich stabil sein. Sie müssen in der Form günstig sein, dass man sagt, Strom für Mobilität, für Heizsysteme und so weiter und so fort, ist so weit günstiger als die Alternativen. Wir sehen das in Skandinavien oder in anderen Ländern, wo die Wärmepumpe viel weiter ist. Da haben wir einen Strompreis durchschnittlich von, 12, 14 Cent. Hier liegen wir eben bei 20, 25 Cent. Das ist schon ein großer Unterschied. Und die Politik sollte einfach ein Gesamtziel sich definieren. Und das hat sie eigentlich. Fast alle politischen Parteien sind sich einig, dass wir eben CO2 reduzieren wollen, weg von Fossilen wollen. Und in den skandinavischen Ländern hat man das dann auch konsequent durchgezogen und nicht gesagt, ja, wenn ich an die Regierung komme, dann mache ich wieder das rückgängig, da ändere ich das und das und das. Und das führt eben zu diesen ganzen Verunsicherungen. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft auch von der Politik genau das: Kontinuität, ein günstiger Strompreis, ein Bekenntnis aller Parteien zu einer Transformation unseres Systems von Fossilen zu Erneuerbaren hin. Und ich glaube, dann nehmen wir auch alle Menschen mit und dann können wir auch den Menschen ganz klar diese Entscheidung auch vorbereiten, dass sie sagen, so, ich entscheide mich, weil ich weiß, es ist richtig. Weil jetzt ist es so, dass viele noch unsicher sind. Auch die kommunale Wärmeplanung, die es ja momentan gibt, die ist sicherlich auch wichtig, führt aber dazu, dass natürlich die Leute jetzt erstmal wieder warten und sagen, ich warte mal ab, was die kommunale Wärmeplanung sagt. Das ist ja bis 2026 oder 2028 dann eben vorgesehen, sodass wir da auch wieder eher eine Pausetaste gedrückt haben, anstatt die Zeit jetzt zu nutzen, um jetzt eben die Systeme, die auch sowieso abgängig sind. Wir haben viele Öl- und Gasheizungen. Und die sind 20 Jahre alt, die sind langsam kaputt, die haben ihre Macken und werden wieder gegen Öl- oder Gasheizung ausgetauscht. Anstatt zu sagen, jetzt muss ich ja sowieso investieren, jetzt investiere ich in eine Zukunftstechnologie. Also da müssen wir noch ein bisschen was dran arbeiten, aber das ist mein Wunsch an die Zukunft, an die Politik. Ich sage mal, da so viel Sicherheit auch den Gebäudebesitzern zu geben, dass sie einfach sagen, ich weiß, die Wärmepumpe ist das Richtige, ich mache es jetzt.
Ich schließe mich da mal an. Ich habe auch gerade gemerkt, dass im Prinzip ich die letzte Frage eigentlich genauso beantwortet habe, wie wie so eine Wunsch in die Zukunft-Frage.
Ja, da war schon was bei, das stimmt.
Wir brauchen Kontinuität. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir spielen ja oft das Spiel so, hätte Fahrradkette, was hätte, können wir dann wirklich auch anders machen. Ne? Diese kommunale Wärmeplanung, die ja dann nochmal beim GEG vorangestellt wurde, ist super Sache, finde ich, ganz toll, aber halt 10 Jahre zu spät. Ne? Das ist hier in Baden-Württemberg lief das schon früher. wurde das in Teilen halt schon vorher vorgegeben. Aber das hätte können auch viel früher starten, weil die Erkenntnisse, dass wir im Gebäudesektor auf die Wärmepumpe setzen müssen, um möglichst kosteneffizient Klimaschutzziele da in diesem Bereich zu erreichen, die waren auch schon vorher da. Also erste Studien 2015, 2016, 2017 haben es eigentlich ganz klar gezeigt, wo man mit welchem, sag mal, Endenergieträger, sei es Strom, sei es dann später mal Wasserstoff, wo man da hingehen sollte, um für das Gesamtsystem kosteneffiziente Lösungen zu erreichen. Und genau, da hätte man können auch früher reagieren. Definitiv. Ja. Okay, aber sei es drum, wichtig ist das, was es jetzt hat. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses, ich sag mal, sensible Gebilde, dieser Rahmen, der jetzt gerade da ist, dann auch tatsächlich konstant erhalten bleibt erstmal. Das ist total wichtig. Es wird dann auch so sein, wie bei anderen Technologien auch, wenn man vom Nachbarn gehört hat, ah ja, Wärmepumpe eingebaut, funktioniert, dann gibt es auch so einen
Effekt,
ja, ja. Genau, das ist bei allen anderen Technologien ja auch. Ne? Das ist, wenn man im Straßenzug der erste die PV-Anlage auf dem Dach hatte, dann haben alle anderen auch ganz schnell nachgelegt. So, und genau, und gleichzeitig ist es ja auch so, wir kennen ja, wir wissen ja, wie viele Wärmeerzeuger in den letzten 10 Jahren pro Jahr immer ausgetauscht wurden. Das waren so 600.000 bis 900.000 Stück, bis wir mal diese 1,3 Millionen hatten. Das wird wieder kommen. Ja, also es ist ganz automatisch wird es wieder kommen. Aber dann, wenn das wieder kommt, wenn wieder der Bedarf an neuen Wärmeerzeugern da ist, dann muss der Rahmen auch da sein und in die richtige Richtung führen. Das ist total wichtig, weil jeder Gaskessel, jeder Ölkessel, der jetzt installiert wird, führt zu sogenannten Lock-in-Effekten. Der wird dann die nächsten 20 Jahre dann auch wieder betrieben werden.
Ja, klar.
Und wird dann verhindern, dass wir die Klimaschutzziele erreichen.
Das ja.
Ist wie so ein großes Puzzle, so ein Kartenhaus, was jetzt gerade steht. Wichtig ist, dass es stehen bleibt.
Ja, sehr schön bildlich gesprochen. Also ich finde, das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Und ich kann mich nur an der Stelle bedanken, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was man so in guten 30 Minuten fast gar nicht richtig abbilden kann. Deswegen hoffe ich, dass da draußen jeder zufrieden ist. Und wenn es noch Fragen gibt oder Anmerkungen, dann schreibt uns einfach gerne an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge. Dann können wir gerne da uns noch drum kümmern. Schaut in die Shownotes und ja, ansonsten kann ich mich nochmal bedanken und ich fand es super spannend und hoffe, wir haben ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.